Hallo, liebe Zuhörer von Games Insider. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Das ist diesmal ein Solo-Podcast von mir zu einem Spiel, was mir sehr am Herzen liegt. Der Benedikt ebenso wie der Andy sind beide leider ausgefallen, kurzfristig. Und dann habe ich gesagt, das ist doch die ideale Gelegenheit, um mal auf eins der Spiele einzugehen, mit dem ich in letzter Zeit viel Zeit verbracht habe. Und ja, dieses Spiel ist das Indie-Spiel The Planet Crafter. Einige von euch haben eventuell schon mal davon gehört. Der Titel ist noch nicht so alt, befindet sich derzeit im Early Access, ist auch zunächst mal nur auf PC erhältlich. Und ja, darüber möchte ich euch jetzt so ein bisschen erzählen, was mich daran so begeistert, warum ihr es vielleicht auch mal spielen solltet. Es gibt übrigens auch eine kostenlose Demo-Version. Das heißt also, jeder, der das hier anhört, kann auch einfach mal schnell die Demo laden und direkt reinspringen und schauen, wie ihm das gefällt. Ob es ihn auch so mitnimmt, wie das bei mir der Fall war, ja. Ja, bevor wir loslegen, vielleicht noch ein paar Eckdaten zu dem Titel. Das Spiel erschien am 25. März 2022 über Steam. Im Epic Store gibt es derzeit noch nicht, auch auf Konsole noch nicht. Ist eben klassischer Steam Early Access Titel. Und der Grund, warum ich überhaupt auf das Spiel gestoßen bin, ist eine Anfrage von meinem Kunden Games.de. Die hatten gefragt, ob ich nicht Lust hätte, Tipps und Tricks zu einem Spiel namens The Planet Crafter zu machen. Und ich so, okay, noch nie von gehört und habe das dann natürlich direkt mal nachgeschaut auf Steam. Und das ist schon beachtlich, was das kleine Zwei-Personen-Team dort geschafft hat, nämlich innerhalb von kürzester Zeit, also Stand heute, wo ich diese Folge aufnehme, 22. Juni, haben sie fast schon die Marke von 10.000 Nutzer-Reviews geknackt, was auf Steam durchaus beachtlich ist, vor allem deshalb, weil 96% dieser Reviews positiv sind. Als die Anfrage kam, das war schon im April, schon ein bisschen länger her, da war die Zahl natürlich noch nicht so hoch, aber auch da war dieses Verhältnis zwischen Leuten, die bewerten und Leuten, die dann ein sehr positives Bewertungsergebnis geben, ebenfalls so wie jetzt fast, also auch 96%. Also die Leute sind ziemlich begeistert von dem Spiel und ja, dachte ich mir, okay, dann mache ich das halt mal. Und ich war dann auch eben, habe dann auch diese Faszination des Titels so ein bisschen mitbekommen. Vielleicht noch dazu zum Thema Eckdaten. Also es ist ein Einzelspieler-Titel, es gibt noch keine Multiplayer-Unterstützung. Die Controller-Unterstützung ist vorhanden, funktioniert aber auch noch nicht so dolle. Ist halt eben ein Early-Access-Spiel. Es gibt auch schon eine Synchro in verschiedensten Sprachen, 10 um genau zu sein, davon auch mit kleineren Sprachsamples auf Englisch, steht zumindest bei Steam. Ich habe sie selber noch nicht gehört, aber vielleicht werden die dann noch nachgereicht, wenn das Spiel sich weiterentwickelt. Und ja, worum geht's jetzt bei dem Titel überhaupt? Der Name ist dort tatsächlich Programm. Also man selbst ist ein sogenannter Planet Crafter. Am Anfang weiß man noch nicht so genau, was damit gemeint ist, aber man findet das dann recht schnell raus, wenn man nämlich das Spiel beginnt, dann stürzt man mit einer Raumkapsel landet man auf einem Planeten und fragt sich erstmal, was macht man hier, wenn man dann die Einträge des Displays in dieser Raumkapsel liest, stellt man recht schnell fest, dass man selber eigentlich ein Strafgefangener ist und dieser Strafgefangene hat praktisch eine zweite Chance erhalten, sich zu rehabilitieren und zwar indem er einen kompletten Planeten, ja, terraformiert, wie es hier heißt. Also man selbst ist der Sträfling GP-8971-L. Und ich kann ja diese Nachricht hier aus dem Nachrichtenlogbuch mal vorlesen, womit man dort dann konfrontiert wird. Du hast beschlossen, deine Strafe in eine Auslieferung umzuwandeln. Wenn du möchtest, dass alle gegen dich ausstehenden Anklagen fallen gelassen werden, musst du diesen Planeten vollständig terraformieren. Die Betonung liegt auf vollständig. Unsere Sensoren scannen regelmäßig deinen Fortschritt und senden dir die erforderlichen Baupläne. Und dann kommen noch ein paar Dinge, die man beachten soll. Erstens, versuche auf keinen Fall Sentinel Corp zu kontaktieren. Zweitens, wenn unsere Sensoren keine Fortschritte beim Terraforming-Prozess feststellen, wirst du als vermisst betrachtet und die Anklagen werden nicht fallen gelassen. Drittens, du kannst kein Eigentum oder irgendetwas von Wert auf dem Planeten für dich beanspruchen, was tatsächlich ziemlich krass ist, wenn man überlegt, wie viel Zeit man in dieses Spiel stecken kann. Und dann viertens, du darfst nur die auf dem Planeten gefundenen Ressourcen verwenden, um den Terraforming-Index zu erhöhen. Dazu komme ich später noch, was das bedeutet. Und du darfst diesen Planeten nicht verlassen, bis du den Terraforming-Prozess abgeschlossen hast. Das Ganze spielt im Jahr 3058, also weit, weit, weit weg in der Zukunft, was sicherlich auch erklärt, warum man ein relativ mächtiges, futuristisches Multitool dabei hat. Und mit diesem Multitool kann man einiges machen. Also man verwendet es in erster Linie, um die umherliegenden Rohstoffe abzubauen. Es gibt da allerlei Dinge, die man auf diesem Planeten findet, zum Beispiel Kobalt, Magnesium, Eisen, Titan, Aluminium kann man finden und noch diverse seltenere Rohstoffe, die nicht einfach überall rumliegen, die man erst finden muss. Und ja, wie läuft das jetzt mit dem Terraforming? Das Ganze läuft so: Um diesen Planeten zu terraformen, muss man verschiedene Werte in die Höhe treiben. Zum einen die Temperatur des Planeten erhöhen, zum anderen muss man den Sauerstoffgehalt des Planeten erhöhen und zum dritten den Luftdruck erhöhen. Und später braucht man dann noch etwas, was Biomasse genannt wird. Das ist aber sehr, sehr weit hinten, fast schon im Endgame des Titels, muss man auch noch Biomasse erzeugen. Und all diese Werte, wenn die steigen, fließen in einen sogenannten Terraforming-Index rein. Das heißt also, sobald man Gerätschaften auf diesem Planeten baut, zum Beispiel einen Bohrer, der Gase aus dem Boden freisetzt, dann fängt dieser Wert von dem Druck auf dem Planeten, der steigt langsam, weil der Bohrer diese Gase aus dem Planeten entweichen lässt oder aus dem Boden des Planeten entweichen lässt in die Atmosphäre. Und wenn man das macht, den Sauerstoffgehalt erhöht und die Temperatur erhöht, dann steigt auch dieser Terraforming-Index. Und der Terraforming-Index ist insofern sehr wichtig, weil er nämlich mehr oder weniger ja an die komplette Freischaltmechanik des Spiels gebunden ist. Also alle neuen Baupläne, die man im Spiel bekommt, um neue Dinge zu konstruieren, effektivere Maschinen zu konstruieren. So als kleines Beispiel, man beginnt mit so einem ja relativ winzigen Bohrer und je mehr Baupläne man freischaltet, desto bessere Varianten dieses Bohrers hat man und später hat man dann also wirklich so einen gigantischen Bohrer, der sieht aus wie so eine Metallspinne und fräst sich mit so einem Laser in den Boden rein. Das sieht schon ziemlich imposant aus, vor allem dann, wenn man, sag ich mal, 100 Stück von denen über eine riesige Fläche verteilt hat. Aber bis es soweit ist, muss man wirklich viel Zeit investieren und man muss vor allem auch sehen, dass man erstmal am Leben bleibt. Ja, das ist eigentlich so das zentrale Problem in der Anfangsphase des Spiels. Man hat nur einen begrenzten Sauerstoffvorrat. Den kann man auch nur auffüllen, indem man sich in die Kapsel, mit der man gelandet ist, zurückbegibt. Dort kann man den auffüllen. Man kann ihn auffüllen, indem man kleine Unterschlüpfe baut. Die haben dann automatisch auch eine Sauerstoffzufuhr. Oder aber man kann ihn auffüllen, indem man sich ja Sauerstoffkapseln craftet. Das Crafting von all diesen Dingen, von denen ich gesprochen habe, also vor allem von den Dingen, die man selber mitnimmt, das geschieht an ja so einer Art futuristischem 3D-Drucker, in der Kapsel, in der man gelandet ist, da steht dieser 3D-Drucker bereit und dort kann man sich dann eben Sauerstoffflaschen craften. Man kann sich Wasserflaschen craften, die man braucht, um nicht zu dehydrieren. Also das ist ein zweiter Wert, den man beachten muss. Und der dritte Wert, den man beachten muss, ist die Nahrung, die man mit sich führt und das Hungerlevel. Das heißt, wenn das zu sehr absackt und die Figur zu viel Hunger hat, dann, ja, dann ist nicht alles sehr realistisch in dem Spiel, aber dann stirbt sie halt. Ja, also diese drei Dinge muss man im Auge behalten und sich überlegen, wie man die Werte entsprechend ausbalanciert. Und ja, wenn man zum Beispiel eine Sauerstoffkapsel braucht, dann holt man sich einfach zwei Einheiten Kobalt mit seinem Multitool, stellt man sich davor, baut es ab, bringt dann das Kobalt wieder zu dem 3D-Drucker und druckt sich, und in Anführungszeichen, also ich weiß nicht, wie nennen sie es, ich glaube, sie nennen es Herstellungsgerät im Deutschen, stellt dann eben damit diese Sauerstoffkapsel her. Man kann Wasserkapseln herstellen, indem man Eis, was man auf dem Planeten findet, schmilzt, und man kann Essen auffüllen, indem man Nahrungspakete findet von abgestürzten Raumschiffen. Und da wird es dann auch schon langsam interessant, denn je weiter man sich von der eigenen Kapsel entfernt, desto öfter stößt man auf sehr seltsame Gesteinsformationen, auf verschiedene, ja, Besonderheiten in der Umgebung, die sich auch mit jedem Update des Spiels immer weiter diversifizieren, sage ich mal. Also es kam jetzt vor kurzem ein Update, was größere Bereiche der Spielwelt ergänzt hat. Da kam dann zum Beispiel ein Krater dazu, verschiedene Höhlensysteme, die es vorher nicht gab und so weiter. Und wenn man sich dort umherbewegt, stößt man immer wieder mal auf blaue Kisten. In diesen Kisten befinden sich allerlei nützliche Dinge, unter anderem eben diese Essenspakete. Ja, aber irgendwann gibt es dann nicht mehr genügend Essenspakete und dann kriegt man ein Problem, es sei denn natürlich, man craftet wieder, und zwar eine Maschine, mit der man sich selber Essen herstellen kann, in Form von, in diesem Fall sind es zum Beispiel Kürbisse oder Bohnen und so weiter. Und die Samen dafür findet man ebenfalls in diesen blauen Kisten, die in der Umgebung verteilt sind, die man teilweise auch in abgestürzten Raumschiffen entdeckt. Genau, und so kommen dann langsam die verschiedenen Prozesse, die verschiedenen Mechanismen des Spiels greifen alle relativ harmonisch ineinander. Man muss allerdings auch sehr viel selber rausfinden. Also das ist so eine Sache, die mich, abgesehen von vielen anderen Dingen, ja, hat mir Spaß gemacht, dass das Spiel mir nicht so viel vorkaut. Ja, also man hat zwar kleinere Einblendungen oben links im Bildschirm, da steht dann zum Beispiel erste Schritte, baue einen Bohrer der Stufe 1, baue einen Bildschirm, der dich mit Terraforming-Informationen versorgt, baue den Blaupausen-Bildschirm, baue die Heizung Stufe 1 und so weiter. Das wird schon vorgegeben, aber welche Rohstoffe man dann dazu braucht und in welcher Reihenfolge man das zu bauen hat und so weiter, das muss man alles selber machen. Also das Spiel nimmt einen ein bisschen an die Hand, aber man muss eben auch sehr viel selber rauskriegen. Natürlich auch vor allem, wo man die entsprechenden Rohstoffe findet. Am Anfang ist es so, dass vieles recht gleichmäßig auf der Karte verteilt ist. Also man muss sich das so vorstellen, ihr lauft durch die Gegend auf dieser doch ja Mars-ähnlichen Oberfläche. Im Hintergrund sind immer sehr schöne Planeten-Silhouetten von Planeten in der Distanz zu sehen. Das bringt auch recht viel Atmosphäre rein. Und während man das macht, läuft man rum und sieht überall am Boden diese verschiedenen Kristallansammlungen. Das eine ist dann zum Beispiel Kobalt, Eisen und so weiter. Das baut man ab und dann hat man die entsprechenden Sachen, die man braucht, aber vieles ist dann nicht gleichmäßig verteilt. Man muss dann teilweise Abstecher in bestimmte Bereiche machen, wo es mehr von dem einen gibt und weniger von dem anderen. Und das wird im späteren Spielverlauf, wenn dann so Dinge wie zum Beispiel Iridium oder Uran oder Zeolit, das ist so ein sehr seltener Rohstoff, den man am Anfang des Spiels auch gar nicht finden kann, der kommt dann erst im Spielverlauf. Also dafür muss man dann schon die Augen offen halten. Ja, und das Interessante ist, dass während man dann diese verschiedenen Vorgaben erfüllt und der Terraforming-Index steigt und man dann die ersten Terraforming-Level erreicht hat, sich die ganze Spielwelt auch verändert. Das heißt also, sobald es eine Atmosphäre gibt, dann fängt es dann irgendwann an zu regnen. Dieser Regen lässt sich ja in den Mulden, in den Kuhlen und so weiter, in den verschiedenen Bereichen, wo es eben Vertiefungen gibt, bleibt das Wasser dann hängen und bildet zunächst mal so kleine Tümpel. Aus diesen Tümpeln werden im Spielverlauf Seen. Sobald die Seen da sind, fängt dann auch an, Moos und Gras in der Umgebung zu wachsen. Und dann im späteren, recht späteren Spielverlauf kommen dann auch Bäume sogar dazu und später sogar Insekten. Die Insektenphase des Planeten habe ich noch nicht erreicht, aber das ist auch so ein Faktor, der das Ganze sehr reizvoll macht. Man ahnt schon, dass der Planet sich in irgendeiner Weise verändern wird, aber wie genau, weiß man eben nicht. Und das wiederum ist dann auch an die ein oder andere Überraschung gekoppelt. Zum Beispiel, wenn es erstmals anfängt zu regnen und sich erste Seen bilden, ja, dann stellt man relativ schnell fest, dass eben genau dieser Bereich, in dem man mit der Kapsel gelandet ist, dass genau dieser Bereich eben mit Wasser gefüllt wird. Und wer dann dort seine Basis aufgebaut hat, ja, der kann mit Sack und Pack und allem, was er bis dahin konstruiert hat, komplett umziehen, muss erstmal alles dekonstruieren und an anderer Stelle wieder aufbauen, weil eben dieser gesamte Sektor unter Wasser liegt. Man muss fairerweise dazu sagen, das Spiel weist einen in Form einer kurzen Nachricht darauf hin, dass das passieren könnte. Es sagt nicht genau, wie alles zusammenhängt, aber man kriegt so eine kurze Nachricht. Da steht dann drin, ja, es ist zu empfehlen, eben die Basis auf einer höheren Position zu errichten, aber mehr wird dann auch nicht gesagt. Und ja, spätestens wenn sie unter Wasser steht, weiß man, warum diese Empfehlung dann kam. Genau, also das ist so ein Punkt. Mit dem bereits erwähnten Upgrade kommen dann auch noch viele andere spannende Veränderungen dazu. Also es gibt zum Beispiel jetzt eine Stelle, wo ab einem gewissen Punkt im Spiel, wenn dann die ersten Bäume entstehen, auch eine riesige Wurzelranke an einer Stelle in einer Höhle durch den Deckenbereich der Höhle hindurchdringt, ein riesiges Loch sprengt und dieses Loch wiederum ermöglicht es einem dann vom unteren Bereich in einen ganz anderen, ja, Höhlenbereich zu klettern. Das ist eigentlich kein Höhlenbereich mehr, es ist eher schon fast eine Aussichtsplattform, die einen fantastischen Blick bietet auf andere Bereiche der Spielwelt und dort findet man dann auch dieses besagte Zeolith, von dem ich euch erzählt hatte. Unter anderem gibt es natürlich noch weitere Fundorte dafür, aber diese ständige Veränderung der Spielwelt und auch das, was die Entwickler damit in Zukunft noch machen werden, das fand ich also sehr reizvoll. Und dann natürlich, um jetzt mal auf die Aspekte zu kommen, die mich begeistert haben, man hat ja einiges vielleicht schon rausgehört, aber das Spiel ist wirklich komplett gewaltfrei, ja. Also ich selber, ich mag Shooter, ich mag Actionspiele, überhaupt kein Thema, ja, beschäftige ich mich gern mit, seit es Doom und Co. gibt, aber ab und an ist es dann schon mal ganz schön, wenn man mal eben Spiele hat, die auch komplett ohne Gewalt funktionieren und ohne Aliens und Gegner und irgendwelche Kreaturen, die immer hinter dir her sind, sondern wo du dich wirklich nur auf diesen Crafting-Aspekt konzentrieren kannst. Und genau das ist eben das, was Planet Crafter bietet und vielleicht auch ein Grund, warum es so vielen Leuten so gut gefällt. Also wenn man sich die ganzen Steam-Reviews durchschaut, dann findet man auch oft Leute, die das positiv hervorheben, dass man eben dort solchen Gefahren in Form von Aliens, Laserwaffen und was auch immer nicht ausgesetzt ist. Die Entwickler haben auch klipp und klar gesagt, das wird auch nicht mehr eingebaut. Also es sei denn, die Community läuft jetzt komplett Sturm und sagt, wir wollen das unbedingt haben. Es muss unbedingt rein, damit das Spiel irgendwie noch besser wird oder so. Vielleicht machen sie es dann als optionalen Modus, aber in dem Kernmodus glaube ich nicht, dass das je auftauchen wird. Und das ist auch gut so, weil es eben ein ruhiges Crafting-Spiel ist und du kannst die ganze Zeit der Welt nehmen, du hast in dem Sinne keinen Druck. Den einzigen Druck, den du hast, ist eben der, dass du deine drei Anzeigen immer auf einem positiven Level halten musst. Wenn du das nämlich nicht machst, je nach Schwierigkeitsgrad, passiert dann Folgendes. Also wenn du auf dem regulären Standardschwierigkeitsgrad stirbst, dann wird diese Kiste mit den Dingen, die in deinem Inventar sich befanden, in der Nähe deiner Todesstelle abgestellt. Ein gewisser Teil des Inhalts dieser Kiste verschwindet auch. Der ist dann auch unwiederbringlich verloren. Das meiste kriegt man aber zurück, also ist noch relativ moderat. Aber es gibt eben auch eine deutlich härtere Stufe, wo man nämlich bei einem Ableben dann auch komplett von vorne anfangen muss. Und bei einem Spiel, wo du mehrere hundert Stunden reinsteckst, entsteht natürlich speziell in diesem Modus ein Nervenkitzel, den man vielleicht nicht unbedingt haben will. Das ist aber wirklich der Schwierigkeitsgrad für die Veteranen. Und es kann tatsächlich mal passieren, dass man einfach aus, wie soll ich sagen, nicht gucken, wie die Indikatoren, was sie gerade anzeigen, dass man das einfach vergisst, eine Sauerstoffkapsel zu aktivieren und dann ist man tot. Und das kann natürlich dann in dem Modus extrem frustrierend sein. Ist aber eben auch eine tolle Herausforderung sicherlich für die Leute, die solche Art von Permadeath-Features mögen. Kommen wir zu weiteren Dingen, die mich begeistert haben. Und man muss immer dazu sagen, das Spiel ist ein kleines Indie-Spiel von einem kleinen Zwei-Personen-Team, die da in erster Linie dran sitzen. Die haben sicherlich noch ein paar Leute, die ihnen auf anderen Ebenen helfen, aber die Kernarbeit wird von Emily und Bryce, so heißen die beiden Entwickler, gemacht. Man kann das auf der miugames.com-Seite nochmal schön nachlesen. Bei ihr steht da, she knows magic spells for creating cute artworks. Sie scheint hauptsächlich das Art-Design zu verantworten, während er sich um die Programmierung kümmert. Ja, und die beiden haben wirklich ein ganz fantastisches Spiel mit der Unity-Engine dort geschaffen. Ja, und das muss man sich immer wieder in Erinnerung rufen, wenn man dieses Spiel spielt. Das darf man nicht vergessen. Und dann wirkt das alles auch noch mal imposanter, weil auf den ersten Blick haut es einen jetzt grafisch nicht so um. Aber es hat doch seine sehr reizvollen Momente. Also zum Beispiel gibt es dann immer wieder Asteroidenschauer, die auf den Planeten niedergehen. Und die sehen optisch cool aus, haben aber auch einen spielerischen Zweck, nämlich, dass sie gewisse Rohstoffe, gewisse Erze, die man sonst nicht so oft findet, wie zum Beispiel das Uran, was man braucht zur Herstellung von Brennstäben für den Kernreaktor, den man dort unter anderem craften kann. Das wird durch die Asteroiden geliefert und wenn da so ein Schauer runterkommt, dann sieht das schon ziemlich cool aus. Was leider noch nicht drin ist, ist so eine Art Zerstörungsmodell. Das heißt also, die Asteroiden hageln auch manchmal auf die Basis nieder und das hat eigentlich überhaupt keinen Effekt. Ja, das wäre sicherlich fein, wenn man dort in einer fortgeschrittenen Version des Spiels wirklich auch dann darauf achten muss, die Basis gegen solche Asteroidenschauer zu schützen mit einem Schutzschild oder was auch immer. Der Aspekt wird jetzt da noch nicht beachtet und auch sonst, wenn jetzt so ein Asteroid auf zum Beispiel deine verschiedenen Bohreranlagen und so weiter herniedergeht, dann sind die mehr oder weniger immun dagegen. Es passiert einfach nichts. Also da kann man sicherlich noch was machen, aber nichtsdestotrotz sieht es cool aus, genauso wie es cool aussieht, wenn man in den Horizont blickt und dort die verschiedenen, ja, fiktiven Planeten sieht, die um den eigenen Planeten herumkreisen. Der hat auch selber noch keinen Namen im Spiel, wird vielleicht nochmal in Form von einem weiteren Story-Schnipsel hinzukommen, aber bis jetzt ist das ein namenloser Planet, der sich in einem System namens Easytiel Prime wiederfindet. Dieser Sektor im Spiel hat 842 Planeten und 13.511 Sterne, so steht es zumindest in dem Nachrichtenlogbuch. Und der gesamte Sektor ist 7.000 Parsec groß. Ja, und da befindet sich dieser namenlose Planet, von dem man noch nicht so viel weiß. Aber es ist so gemacht, dass man doch ja mehr wissen möchte, nicht nur zu dem Planeten, sondern auch darüber, was es zum Beispiel mit weiteren Planetcraftern auf sich hat. Es gibt nämlich später eine Nachricht von einem anderen Sträfling, GP-8971-Y. Und ja, der sagt, dass er auch ein Planetcrafter ist und sich irgendwo befindet. Ja, und dann bricht die Nachricht ab. Also das klingt für mich so, als ob es da vielleicht nochmal einen Koop-Modus vielleicht geben könnte oder vielleicht doch tatsächlich dann andere computergesteuerte NPCs dann ab einem gewissen Punkt auf dem Planeten auftauchen. Also das Spiel hat tatsächlich sehr viele spannende Anknüpfpunkte und das, obwohl eigentlich diese Story-Schnipsel, von denen ich euch gerade erzähle, ja, die sind gar nicht so häufig, ja, die liegen jetzt nicht überall rum, sondern man muss wirklich aktiv danach suchen, beziehungsweise in der Basis erstmal so eine Art Satellitenschüssel bauen, damit man die dann überhaupt empfangen kann. Man findet aber auch hin und wieder Hinweise auf die Geschichte, wenn man sich die verschiedenen Raumschiff-Wracks anschaut, die durchstöbert, was auch erst funktioniert, wenn man eine entsprechende Lampe dabei hat, damit man sich dort durch die Dunkelheit, die komplett düsteren Raumschiffe einen Weg bahnen kann. Also auch das ist recht spannend gemacht und da puzzelt sich das dann so langsam zusammen, aber es wirkt für mich so, als ob die Entwickler selber auch die ganze Geschichte ja entweder bewusst noch nicht geliefert haben oder vielleicht sie auch noch nicht komplett fertig haben, aber so die ersten Ansätze sind recht spannend. Und es macht einfach Spaß, diesen Planeten zu erkunden. Ja, und das wäre dann dieser nächste Faktor, der mich begeistert hat, nämlich diese Erkundung führt tatsächlich zu einigen Orten, mit denen man nun überhaupt nicht gerechnet hat. Also es gibt zum Beispiel ein Höhlensystem, was an sich schon sehr schön ist. Und wenn man das dann durchquert, kommt so eine Art Schwefelfeld. Da findet man dann verschiedene Schwefelbrocken, die man auch wiederum für bestimmte Crafting-Dinge braucht. Und wenn man dieses Schwefelfeld dann verlassen hat, kommt man in eine Art Senke, fast komplett gefüllt mit Dünen, mit Sand und im Hintergrund ist eine riesige klippenähnliche Felswand, die so leicht gebogen ist, wie so ein Halbkreis fast schon. Von diesen Klippen rieselt ein gigantischer Wasserfall herunter, der aber, ich sag ja bewusst rieselt, weil er nämlich aus Sand ist. Als ich den zum ersten Mal entdeckt habe, ich mir auch gedacht so, wow, nicht schlecht, ja, oder aber die Entdeckung von so einem kaputten Warp-Tor, was scheinbar verwendet wurde, um Handelsschiffe von A nach B in diesem System zu befördern, was da mitgeholfen hat, so ein bisschen Stargate inspiriert, sage ich mal. Sowas findet man dort auch. Ich will es auch nicht zu viel vorweggreifen, aber es gibt schon immer wieder die ein oder andere spannende Überraschung, die die Entwickler da eingebaut haben. Aber was man eben nicht finden wird, sind dann plötzlich irgendwelche Kreaturen, die einem einen Schreck einjagen. Wobei auch das könnte sein, dass vielleicht Insekten kommen, die harmlos sind, aber so gestaltet sind, dass sie einem dann doch irgendwie ein bisschen gruselig vorkommt, keine Ahnung. Also da gibt es viele Möglichkeiten, wie man auch da an dem Atmosphäre-Aspekt noch weiter schrauben kann. Und was mir auch noch gut gefällt, ist einfach, dass die gesamte Crafting-Mechanik relativ locker flockig funktioniert, auch wenn die Benutzeroberfläche noch ein bisschen rudimentär wirkt. Aber wenn man halt was abbauen will, stellt man sich einfach davor, drückt die linke Taste und schon wird das abgebaut. Wenn man was craften will, drückt man die Q-Taste, wählt sich aus dem Menü aus, was man bauen will, und dann erscheint das als Silhouette. Und wenn man die entsprechenden Rohstoffe im Inventar hat, kann man es auch direkt schon in die Gegend bauen. Friemeliger wird's, wenn man dann verschiedene Baueinheiten, vor allem die, es gibt so Plattformen, die man aneinander reihen kann, wenn man die dann millimetergenau platzieren möchte, dann muss man da so ein bisschen, ja, aus verschiedenen Perspektiven das machen. Also da kann man sicherlich auch noch weiter tunen, aber insgesamt funktioniert das Crafting schon sehr geschmeidig. Und ja, Crafting ist ja dann letztendlich auch der wichtigste Aspekt des Spiels. Und am Anfang, also mein Ansatz war, ich baue mir ein paar Schränke, lager dort meine Rohstoffe und baue dann immer das, was gerade so notwendig ist. Und dann habe ich mir zum Spaß ein paar YouTube-Videos angeschaut, wie andere Leute dieses ganze Crafting angehen. Und die haben es völlig anders gemacht. Also die haben riesige Räume gebaut. An den Wänden dieser Räume haben sie riesige Lagerschränke, und zwar Dutzende, hingestellt, die alle einzeln beschriftet und dann die verschiedenen Rohstoffe in die Schränke einsortiert, was natürlich total auf der Hand liegt, man aber am Anfang gar nicht selber dran denkt. Und dann kannst du nämlich viel besser in diesen verschiedenen Crafting-Apparaturen, holst du da den Rohstoff, den du brauchst, dort den Rohstoff, den du brauchst, packst alles zusammen und baust dann deine Sachen. Und ja, meine Basis sieht mittlerweile so aus, dass ich je nachdem verschiedene Räume habe. Es gibt zum Beispiel so ein Biodom, da kann man dann verschiedene Algen-Dinge craften und so weiter. Und dann sind halt alle Sachen, die damit zu tun haben, in diesem einen Raum. Alles, was mit den Mineralien zu tun hat, ist in dem anderen Raum und so weiter. Also das ist tatsächlich eine Wissenschaft für sich. Kann man in der Demo auch schon recht gut ausprobieren, kann man damit schon ein bisschen rumspielen, was da alles so möglich ist. Und das Schöne ist, dass auch mit jedem Update immer neue Crafting-Objekte dazukommen. Also zum Beispiel für die Leute, die wirklich sehr, sehr lange spielen, die haben dann später sogar die Möglichkeit, Teleporter zu bauen, die allerdings einen sehr hohen Rohstoff- und Energieverbrauch haben. Mit diesen Teleportern kann man dann verschiedene Bereiche in der Spielwelt miteinander verbinden und dann einfach sehr schnell von A nach B kommen. Ansonsten muss man diese ganzen Strecken halt noch laufen. Ja, also das ist auch etwas, ihr habt jetzt bestimmt in vorherigen Sendungen gehört, bei Death Stranding zum Beispiel, so dieses Mühsame. Das Spiel hat es ja geschafft, dieses Mühsame irgendwie an den Spieler zu vermitteln, das Mühsame, was der Held erlebt, und dieses Mühsame Aufbauen dieses ganzen Planeten, diesen Terraforming-Prozess, der ja dutzende Stunden dauern kann, bis man da mal irgendwie ein Ende sieht. Auch diese Mühsamkeit transportiert das Spiel durch diese langen Laufwege recht gut. Ja, mit den Teleportern ist das dann sicherlich eine, also ich habe sie noch nicht, aber sie kommen dann hoffentlich bald auch in mein Repertoire, aber damit ist es dann schon eine große Erleichterung. Und ich würde mich nicht wundern, wenn die Entwickler vielleicht noch Förderbänder einbauen oder irgendwelche Drohnen, die Sachen von A nach B fliegen, damit man diese Laufwege auch ein bisschen automatisieren kann noch. Also die Möglichkeiten, dieses Spiel in neue Richtungen zu entwickeln, sind dann doch recht beachtlich, ja. Und ich glaube, so dieser Gesamtkomplex aus, ich versuche am Leben zu bleiben, ich versuche schnellstmöglich diesen Terraforming-Index in die Höhe zu treiben, ich versuche alle Winkel dieses Planeten zu erforschen, und da gibt es ja einiges. Die Entwickler haben zum Beispiel auch im Spiel 11 goldene Truhen versteckt. In diesen Truhen sind besonders wertvolle Dinge drin, also teilweise Raketentriebwerke, die man zum Beispiel braucht, um Aufklärungsraketen ins All zu schießen oder Raketen ins All zu schießen, die Meteoritenschauer auslösen, die dann wiederum neue Rohstoffe, die man sonst nur schwierig kriegt, auf den Planeten bringen und so weiter. Also das ist so etwas, was man durch das Finden dieser goldenen Kisten stark beschleunigen kann. Kleiner Hinweis, wenn ihr wissen wollt, wo die sind, schaut euch einfach mal den verlinkten Artikel bei games.de an. Da habe ich die Fundorte mal aufgelistet. Die sind tatsächlich relativ gut versteckt, aber nicht unmöglich zu finden. Und ja, das ist so auch so ein Aspekt, so diese Überraschungen, auf die man dann immer wieder stößt. Wenn ich das Spiel bewerten müsste, mich würde mir wirklich sehr schwer tun, weil es gibt natürlich viele Punkte, die einfach noch ausbaufähig sind. Ich habe gesehen, die Kollegen von Gamers Global hatten jetzt auch einen Test gepostet, sehr schönen Test, hatten da 7,5 gegeben. Ich persönlich würde irgendwie noch ein bisschen mehr geben, weil es mich selber so abgeholt hat wie kein anderes Crafting-Spiel zuvor, wobei ich sagen muss, also es gibt viele Parallelen mit Subnautica, wer das mochte. der wird, glaube ich, auch Planet Crafter gut finden. Bei Subnautica ist halt der Unterschied, dass man dort eben diese Unterwasserkreaturen, die auch mehr Bewegung, mehr Animationen reinbringen in die ganze Spielwelt, dass man die dort noch hat. Das gibt's halt hier in der Form nicht. Aber wer weiß, vielleicht kommt das ja dann noch, wenn man die Insektenphase freigeschaltet hat. Mal gucken, ja. Genau, aber alles in allem ist The Planet Crafter also ein sehr liebevoll gemachter Crafting-Titel von einem kleinen Team, was, glaube ich, jetzt auch sein komplettes Leben umstellen musste aufgrund dieses gigantischen Erfolgs von dem Spiel, was zurzeit, ich schaue mal nach, genau 18 Euro kostet und was in Zukunft auch noch sehr stark erweitert werden soll. Also auf Steam gibt es zum Beispiel eine Nachricht der Entwickler, die ist schon von Anfang Mai, jetzt schon eine Weile her, aber dort verraten sie so ein bisschen, was in der Zukunft noch kommen soll. Also es wird mehr Biome geben, es wird mehr Raumschiff-Wracks geben, es wird mehr Höhlen geben, es wird mehr unterschiedliche Maschinen geben. Sie überlegen auch, eine Atmosphäre auf dem Planeten zur Verfügung zu stellen, in der man dann keine Schutzausrüstung in Form von einem Helm mehr tragen muss. Also wie hier auf der Erde einfach ganz normal atmen kann. Breathable Atmosphere klingt auf jeden Fall auch recht spannend. Dann wollen sie neben den bereits erwähnten Insekten wohl auch Fische und Amphibien noch in das Spiel integrieren. Was die Insekten betrifft, gibt es tatsächlich in dem Newsfeed auf Steam, den ich Fans oder Leuten, die sich für das Spiel interessieren, sehr empfehlen kann, weil der sehr aktuell ist und sehr gut gepflegt wird von den Entwicklern. Da sieht man tatsächlich auch schon einen ersten Screenshot des nächsten Updates, was für Juli geplant ist, wo man dann also die Möglichkeit hat, verschiedenste Schmetterlinge wohl zu bewundern, unter anderem, ich weiß nicht, was noch für Insekten dazukommen, aber ich glaube, das werden nicht die einzigen sein. Sie wollen weiter daran schrauben, den Wiederspielwert zu erhöhen. Zurzeit ist es so, dass das Spiel über eine nicht prozedural generierte Karte verfügt. Bei vielen Crafting-Spielen ist es ja so, dass sie auch deshalb bei jedem Neustart sich interessant anfühlen, weil sie eben die Spielwelt mit bestimmten Algorithmen erzeugen. Das ist hier nicht der Fall. Also es ist alles tatsächlich von den Entwicklern von Hand gebaut. Sie sagen auch, das haben sie absichtlich so gemacht, um besonders interessante Terrainstrukturen hinzubekommen. Ich könnte mir aber vorstellen, dass es vielleicht früher oder später dann doch nochmal eine Version geben wird, die bestimmte weitere Bereiche des Spiels vielleicht prozedural generiert oder vielleicht auch sogar die komplette Spielwelt. Mal gucken, und es sollen noch viele weitere Inhalte folgen. Das wurde dann nicht mehr konkreter gesagt. Ich könnte mir vorstellen, dass das Ganze mit einem VR-Update noch ganz gut funktionieren könnte. Zum Beispiel auch als einen Titel für die PlayStation VR 2 wäre sicherlich ein feiner Anknüpfpunkt. Ich könnte mir gut vorstellen, dass sie noch deutlich mehr Story-Aspekte einbauen. Auch da gibt es viele Möglichkeiten. Und dann eben diesen besagten Multiplayer-Modus, das wäre natürlich ganz fantastisch, wenn also zwei oder vielleicht sogar insgesamt vier Personen dann gleichzeitig an der Vergrößerung und an dem Terraforming eines Planeten arbeiten. Also auch das wäre etwas, was sicherlich super in das Spiel reinpassen würde. Aber ich glaube, den Weg, den die Entwickler gerade gehen, zu sagen, wir gehen kleine Schritte, aber versuchen, die möglichst gut hinzubekommen, versuchen auch immer wieder das Community-Feedback im Auge zu behalten und entsprechend nachzujustieren. Das hat sich bis jetzt bewährt, wie man ja auch an den sehr vielen, sehr positiven Bewertungen sieht. Und ja, also ich drücke den beiden auf jeden Fall, der Amelie und dem Bryce, den drücke ich beiden ganz fest die Daumen, dass sie auch weiterhin so erfolgreich mit diesem Spiel sind. Und für alle die, die jetzt neugierig geworden sind, möchte ich einfach noch so ein paar kleine, kurze Tipps zusammenfassen, die euch sicherlich helfen, so in der Startphase des Spiels ja schneller voranzukommen, weniger zu sterben. Also Tipp Nummer 1 wäre: Nehmt genügend Sauerstoff und genügend Wasser mit in der Anfangsphase. Also es ist eigentlich offensichtlich, aber man kann es eigentlich auch gar nicht oft genug sagen, weil vor lauter Neugier weitere Levelbereiche oder Planetenbereiche zu entdecken, vergisst man natürlich manchmal wirklich auf seinen Sauerstoffvorrat zu achten und merkt, um Gottes Willen, ich schaff's ja gar nicht mehr zurück in die Basis. Und was mache ich dann? Ja, dann hat man verschiedene Möglichkeiten, nämlich entweder man craftet sich ganz schnell selbst eine kleine Basis, das ist dann ein weiterer Tipp, also wirklich immer genügend Rohstoffe für so eine kleine Wohneinheit dabei zu haben, die man dann überall hinstellen kann. Manchmal geht das aber nicht, wenn man eben die Rohstoffe gerade nicht findet und wenn man dann keine Sauerstoffflasche dabei hat, dann ist man in dem Moment meistens auch schon weg vom Fenster. Es ist auf dem normalen Schwierigkeitsgrad jetzt nicht so dramatisch, aber auf den höheren Schwierigkeitsgraden kann es sehr frustrierend sein. Genau, das wäre so das eine. Das nächste wäre, dass man Leuchtsignale und den Kompass Am Anfang hat man gar keinen Kompass in diesem Spiel. Man muss sich also tatsächlich an der Umgebung orientieren. Man hat auch keine Automap, die man irgendwie öffnen kann. Auch das kann man später hinzubekommen, aber auch nur abrufbar in der Basis. Und dieser Kompass ist dann doch sehr hilfreich, um einfach so ein bisschen die Orientierung zu behalten. Also den relativ schnell dem Inventar hinzufügen, sobald man die entsprechenden Crafting-Ressourcen dafür hat. Und dann diese Leuchtsignale, die kann man überall in der Spielwelt aufstellen, man kann die Farbe definieren. Und wenn man das getan hat, dann sieht man auch durch Wände hindurch dieses Leuchtsignal. Das ist so ein hexagonales Symbol. Und wenn man dann weiß, okay, ich habe bei der Basis das blaue Signal, ich habe bei meiner Erzmine habe ich ein gelbes Signal und so weiter, dann kann man sich eigentlich auch recht gut orientieren und auch dann noch orientieren, wenn das Spiel immer wieder durch Updates sich die Welt immer wieder ein bisschen verändert oder sich auch verändert durch das, was eben das neue Wetter und der verbesserte Terraforming-Index an Veränderungen bringt. Ja. Also das wäre noch so ein Tipp. Dann natürlich bei diesen Raumschiff-Wracks, die sind besonders vollgestopft mit Rohstoffen, die wichtig sind. Da gehören zum Beispiel auch Pflanzensamen dazu. Da gehören verschiedene Mikrochips dazu, mit denen man Baupläne freischalten kann. Und da gilt es halt wirklich, jeden Winkel dieser Raumschiffe abzusuchen. Wenn ihr merkt, ihr schafft das nicht, alles nach 5-6 Durchgängen zu machen, und baut euch eine kleine Minibasis vor dem Raumschiff, transportiert da alles hin, geht wieder rein, so lange, bis ihr wirklich alles gefunden habt. Man kann zum Beispiel auch die Kisten dekonstruieren, was einem auch wiederum verschiedene Rohstoffe noch bringt. Und dann natürlich wirklich ganz wichtig, damit es vorwärts geht, immer darauf achten, dass entsprechend Energie da ist. Also nichts Schlimmeres als eine Basis, die bereits relativ gut sich entwickelt hat und dann plötzlich habt ihr keinen Strom mehr und macht 1000 Dinge, nur nicht den Strom wiederherstellen, und dann wundert ihr euch, warum der Terraforming-Index nicht nach oben geht. Na klar, weil die Bohrer nicht mehr arbeiten und so weiter, weil die Heizungen, die die Wärme freisetzen auf dem Planeten, nicht mehr arbeiten, weil die verschiedenen Apparaturen, die Sauerstoff erzeugen, weil die nicht mehr arbeiten. Also das alles braucht Strom. Was man nicht machen muss, sind die verschiedenen Objekte miteinander mit Stromleitung zu verbinden. Also diesen Punkt haben sich die Entwickler aus logistischen Gründen gespart. Aber auch das wäre zum Beispiel etwas, was man in der Zukunft noch ergänzen könnte. Also ihr müsst jetzt keine Stromleitung verlegen. Wenn ihr irgendwo ein Kraftwerk hingebaut habt, völlig egal wo, dann liefert das Strom an alle anderen Dinge in der Umgebung. Und da ist es eben wichtig zu schauen, dass wirklich immer Saft da ist. Ja, also ganz, ganz oberste Priorität, dass das ist. Ansonsten Asteroidenschauer im Auge behalten. Wenn ihr seht, wo welche runtergehen, kurz abwarten, bis sie vorbei sind, damit ihr selbst keine Steine auf den Kopf bekommt. Und dann anschließend direkt hinflitzen und mal schauen, was da für Überreste gelandet sind. Da sind nämlich manchmal ganz spannende Sachen dabei. Und was auch noch wichtig ist, eine Kommunikationsantenne zu konstruieren, dann wiederum in der Basis einen Übertragungsbildschirm zu installieren, und dort sieht man dann nämlich, wie man sich so schlägt, ja, mit seinem Fortschritt. Da steht dann zum Beispiel, wenn man in der Seenphase ist, wie viel Prozent dieser Seenphase man schon abgeschlossen hat, welche Phase als nächstes kommt, und so hat man immer ein ganz gutes Ziel vor Augen, was man so machen kann. Anderer Punkt, der auch noch viel Zeit und Nerven spart, ist das Jetpack. Also das Jetpack tut, was es sagt. Es katapultiert einen ein Stück weit in die Luft und ermöglicht einem dann, über das Terrain rüber zu gleiten. Man ist auch deutlich schneller unterwegs. Man kann also die Laufzeiten von A nach B stark verkürzen. Man kann aber auch dadurch bestimmte Punkte erklimmen, die sonst ohne Jetpack nicht erklimmbar waren. Und auch das lässt sich mehrfach aufrüsten. Das ist also etwas, was man sehr schnell neben einem vergrößerten Inventar freischalten sollte. Und dann immer wieder mal in das Baupläne-Menü einen Blick hineinwerfen, was man auch recht am Anfang schon bauen muss. Denn im Baupläne-Menü sieht man, wenn man die Maus über die verschiedenen Objekte, die man bauen kann, hält, dann sieht man, welche Voraussetzungen überhaupt nötig sind, um dieses bestimmte Objekt zu craften. Also wenn ihr zum Beispiel den Kernreaktor craften wollt, oder dann gibt es zum Beispiel auch noch so eine recht coole Anlage, die Regenwasser auffängt und dann direkt in Wasserflaschen abfüllt, die ihr euch dann mitnehmen könnt. Müsst ihr einfach die Maus drüber halten und kurz sehen, was da die Crafting-Voraussetzungen sind. Ja, so als kleines Beispiel, es gibt zum Beispiel im späteren Spielverlauf Erzextraktoren. Überaus praktisches Objekt, zumal es euch hilft, diesen ganzen Prozess des Hinstellens mit dem Multitool manuell Erze abbauen, das fällt dann komplett weg, da dieser Extraktor also verschiedene Erzarten direkt aus dem Boden fördert. super praktisches Teil. Und ja, um diesen Erzextraktor in der Stufe 2 zu haben, muss halt der Luftdruck einen gewissen Level erreicht haben. Und welcher das ist, das könnt ihr eben in diesem Menü, von dem ich gesprochen hatte, mit den Bauplänen recht schnell nachschauen. Und dann gibt es übrigens als kleinen Tipp noch einen Erzextraktor Stufe 2, der insofern besonders wertvoll ist, weil er eben auch Dinge wie das Iridium, was man für viele höherwertige Crafting-Objekte braucht, weil er die direkt aus dem Boden zieht. Aluminium ist auch so ein Rohstoff, den man später braucht. Den kann man dann in der Nähe von dieser Aluminium-Gesteinsansammlung platzieren und dann fördert dieser Erzextraktor Stufe 2 Aluminium aus dem Boden und muss immer wieder dann einfach nach ein paar Minuten dort vorbeischauen und sich das Zeug abholen, was man braucht. Also sehr, sehr praktische Sache. Und ja, also da hilft dieses Baupläne-Menü besonders weiter. Dann natürlich die Geschichte mit den verschiedenen Kisten, hatte ich ja schon gesagt, kann ich nochmal verlinken. Und dann noch ganz wichtig, daran zu denken, dass bestimmte Rohstoffe ja erst ab bestimmten Punkten im Spiel verfügbar sind. Also das Zeolit zum Beispiel, das ist so eine Art weißer Kristall, der wächst dann unterhalb von Baumrinden. Dieses Material wird dann eben erst verfügbar, wenn ihr letztendlich auch einen Pflanzenbewuchs auf dem Planeten erreicht habt. Ja, und das wiederum wird dann erst in der sogenannten Flora-Phase möglich und die wiederum ist erst ab einem Terraforming-Index von 700 MTI. Klingt jetzt ziemlich komplex, aber sieht man dann eigentlich ganz einfach im Spiel. Also da ein bisschen Geduld haben und auch immer wieder mal auf die Nachrichtenhinweise im Spiel achten. Und auch da kann ich euch nochmal einen netten Link reinkopieren, wo ihr sehen könnt, wie man das findet. Das gleiche gilt für ein Material, das man später auch für viele höherwertige Objekte braucht, nämlich Osmium. Gibt's übrigens in Wirklichkeit auch, war mir nicht bewusst, aber dieses Osmium ist im Spiel ebenfalls nicht so einfach zu finden, kann man dann aber später auch tatsächlich in bestimmten Höhlen mit diesem Erzextraktor Stufe 2 abbauen. Ja, und ansonsten für die Leute, die vieles schon wussten, aber mal gucken wollen, was andere so machen in diesem Spiel, denen kann ich nur raten, geht auch auf besagten Newsstream von den Entwicklern nochmal und schaut, was sie dort für Screenshots von anderen Nutzern gepostet haben. Also wirklich unfassbar. Man mag es nicht glauben, was dort gebaut wird. Also vor allem dann nicht, wenn man selber weiß, was das für Rohstoffmengen teilweise benötigt. Also hier gibt es zum Beispiel jemanden, das sieht man auf einem Bild ganz toll, der hat also eine Treppe in die Luft gebaut aus verschiedenen kleinen Wohneinheiten. Links und rechts daneben immer diese Biodomes, die an sich auch recht ressourcenintensiv sind. Und wenn man dann in den Horizont schaut, sieht man, dass oben als Plattform nochmal eine riesige Ansammlung aus mindestens ja, 2-3 Dutzend Biodomes, die dann in der Luft schwebt, gebaut wurde. Das Spiel hat an sich eine sehr gute Performance, aber die Entwickler schrieben selber, dass bei solch völlig abgedrehten Bauprojekten kann es durchaus mal vorkommen, dass die Performance dann auch ja früher oder später ein bisschen in den Keller geht. Also wirklich unglaublich, was hier Leute gebaut haben. Ich kann auch da nochmal einen Link zu posten. Also hier hat zum Beispiel einer in diese sogenannte Iridiumhöhle überall diese Kernreaktoren reingebaut. Also er hatte, glaube ich, keine Ahnung, vielleicht 50, 60 Kernreaktoren. Allein das Material dafür zu beschaffen, dauert Stunden um Stunden. Ja, es sieht so easy aus, aber wenn man weiß, was da für Arbeit reinfließt, dann ist das natürlich umso beachtlicher. Hier gibt es einen, der hat aus Treppen Dächer von einem Haus gebaut. Ja, eigentlich gibt es in dem Sinne keine spitz zulaufenden Dächer. Der hat es dann einfach mit Treppen realisiert. Also die Leute werden überaus kreativ, was diesen Crafting-Aspekt angeht. Und da kriegt man richtig Lust selber, sich da auch was auszudenken. Ja, mal gucken, wo Planet Crafter in Zukunft noch hinführt. Mir persönlich hat es, wie gesagt, man hat es vielleicht auch rausgehört, mir hat es wirklich Spaß gemacht. Ich habe es zum Beispiel auch mit meiner Tochter eine Weile gespielt, der hat es auch total Spaß gemacht, einfach weil es auch ein super kinderfreundliches Spiel ist. Das kann man mit den Kindern zusammenspielen, da kann man denen erklären, wie die Prozesse ineinander greifen und wenn die das dann einmal verstanden haben, was meistens ja nur Minuten dauert, dann sind die eigentlich schon voll drin und wollen da selber die wildesten Dinge craften. Also für alle Leute, die Crafting-Spiele im Stil von Minecraft und wie sie alle heißen, gerne mögen, aber ohne Gegnerstress. Den kann ich also The Planet Crafter nur wärmstens ans Herz legen. Und damit wären wir jetzt auch schon am Ende dieser sehr kurzen und improvisierten Folge. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr habt Lust bekommen auf den Titel. Wollt da selber mal in die Demo, in die sogenannte Prologue-Version reinschauen, die es, wie gesagt, auf Steam gibt. Und übrigens, der Titel ist jetzt auch über GeForce Now und GOG verfügbar. Das noch als kurze Update-Ergänzung. Und ja, ansonsten vielen Dank schon mal fürs Zuhören. Und die Folge 63, die erwartet euch dann mit einem weiteren spannenden Thema am 8. Juli, Freitag, 8. Juli 2022. Bis dahin, alles Gute, bleibt gesund und wir freuen uns auf Feedback aller Art bei uns in den entsprechenden Social-Media-Channels. Und euch, wie gesagt, für die, die es probieren, jetzt auch noch ganz viel Spaß mit Planet Crafter. Bis denn, tschüss!